Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Wir blicken auf die Wochen der Wahrheit beim FC Bayern München. In der Champions League ist man jetzt den ersten Schritt gegangen, in der Bundesliga wird man jetzt wieder gefragt. Außerdem gibt es auch jetzt schon Transferplanungen, Kaderplanungen für den Sommer. Das Wintertransferfenster ist kaum vorbei, dennoch muss man drauf blicken, was für Möglichkeiten man im Sommer hat. Einerseits auf der Abgangsseite, andererseits auf der Zugangsseite. Diese Themen schauen wir uns heute an mit an meiner Seite Virko und Sebastian, die frisch aus Glasgow zurückgereist sind, die das Spiel geschaut haben, die Atmosphäre mitgenommen haben, ein sehr furioses Spiel, lange Zeit sah so aus, ob die Bayern das ganz easy über die Ziellinie bringen, Virko, dann gegen Ende hat man sich wieder dieses unnötige, aber schon fast standardmäßige Gegentor gefangen. Die Null stand wieder nicht da, dennoch ist ein Innenverteidiger Man of the Match geworden. Also einiges passiert an dem Abend. Fass gerne mal zusammen. Wie war dein Eindruck vom Spiel, konkret von der Leistung der Bayern?
Ja, also man muss sagen, die Vorfreude war auch bei mir groß auf das Spiel. Zum einen war es ja das erste Playoff-Spiel, das kennt man ja so in der Form nicht. Quasi ein vorgezogenes K.O.-Spiel für die Bayern. Und dann natürlich das Thema in Schottland im Celtic Park, das ja sozusagen als Paradise ja auch bezeichnet wird. Die Stimmung im Stadion, das war natürlich schon ein, vor dem Spiel gab es das You'll Never Walk Alone. Ich war zwar noch nie an der Anfield Road, aber so stelle ich es mir ähnlich vor, beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, auch von anderen, die schon an der Anfield Road waren, in Glasgow ist es fast noch ein Ticken besser. Also war schon zu Anfang eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung und dann ja nach wenigen Sekunden gefühlt, wir hatten so unsere Notebooks aufgeklappt und waren gerade so irgendwie vorbereitet und auf einmal fällt da schon das Tor und das Stadion explodiert gefühlt nach wenigen Sekunden und es ging so schnell, dass man es kaum mitbekommen hat und dann war auch die Verwirrung groß mit dem VAR, mit der Abseitsposition und dann hat man gemerkt, okay gut, das Tor zählt nicht und dann haben die Bayern schon so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ich glaube, das war schon so ein Schreckmoment, dieses Gegentor, das zwar nicht gegeben wurde, aber ein Stück weit glaube ich auch so ein bisschen Wachrüttel, dass es hieß, okay, jetzt müssen wir voll da sein. Wir haben gesehen, wie schnell das hier gehen kann und dann hast du ja gesagt, also das war jetzt kein Highlight-Spiel, wo irgendwie eine Torschuss auf die andere gefolgt ist, wo die Bayern den Gegner an die Wand gespielt haben. Aber man hat schon dann dominiert, man hat so in klassischer Handballmanier, sage ich immer, den Ball um den Strafraum zirkulieren lassen und hat dann auf die Chance gewartet. Die kam dann nicht wirklich, es war wirklich magere Ausbeute. Ich glaube, Harry Kane hatte in der 30. einen guten Kopfball und dann kurz vor der Halbzeitpause, wo eigentlich schon alle so auf das 0-0 sich eingestellt hatten, kam halt eben diese individuelle Leistung von Olise mit diesem Traumtor, war dann der Dosenöffner, dann kurz nach dem Wechsel nochmal das 2-0 von Kane, auch schön gemacht, ne, nach einer direkten Ecke, so halb Volley-Annahme, halb Seitfallzieher. Und dann, ja, du hast es gesagt, sah alles nach einem souveränen Auswärtssieg aus und dann wurde es nochmal hektisch am Ende. Die Fans kamen, da hat man gemerkt, okay, wenn das ein enges Spiel ist, wenn Celtic da wirklich Chancen bekommt, mitmischen kann, dann sind die Fans sofort da. Also auch vor dem Anschlusstreffer, kaum war der Ball in der Nähe vom Bayern-Strafraum, hast du die Fans sofort gehört, die Stimmung ging nach oben und dann haben die Bayern schon so nach dem Gegentreffer, ja, jetzt nicht unbedingt mega gewackelt, aber es war schon ein bisschen unsicher. Ja. Es gab ja auch die Szene am Ende, wo Neuer nochmal den Ball pariert aus kurzer Distanz. Also souverän würde ich den Sieg jetzt nicht bezeichnen, verdient ja, aber nicht souverän. Das ist, mit etwas Pech kann es auch in die Hose gehen. Aber unterm Strich zählt der Sieg, gute Ausgangslage und das war ja dann auch der Tenor nach dem Spiel. Man hat, sage ich mal, diese Hölle in Anführungsstrichen überlebt, die zwar nur kurzzeitig eine war, aber man hat sich eine gute Ausgangslage geschaffen und war glaube ich, für die Bayern ein guter Auswärtstrip. Man darf auch nicht vergessen, das war eigentlich das erste richtige Auswärtssieg in dieser Champions-League-Saison. Das ist das Spiel gegen Donetsk, darf man ja nicht ganz so als Auswärtsspiel werten. Das war ja auf Schalke mit mehr Bayern-Fans. Und in Barcelona hat man verloren, in Birmingham, bei Aston Villa hat man verloren und dann in Rotterdam. Also war das so wirklich der erste Auswärtssieg in dieser Champions-League-Saison und das, glaube ich, dürfte den Bayern noch ein bisschen Selbstbewusstsein ergeben. Genau, und jetzt schauen wir mal, ob man das Ding dann kommende Woche über die Ziellinie bringt, sauber.
Ja, ganz so lange über den Sieg freuen und feiern konnte man ja nicht. Man ist ja dann direkt wieder zurück nach München, hat jetzt am Wochenende ein sehr, sehr wichtiges Spiel im Meisterschaftsrennen. Manch einer spricht schon davon, dass dieses Spiel die komplette Meisterschaft entscheiden könnte. Dann am Dienstag wieder Champions League, dann folgen in der Bundesliga wieder wichtige Spiele. Dann bist du auch irgendwann in der heißen Phase in der Champions League mit dabei. Sebastian, wie wichtig war jetzt der Sieg der Bayern und kann man mit so einer Leistung jetzt vor allem gerade am Wochenende auch gegen Leverkusen bestehen und auch sonst eben Schritt für Schritt weitergehen und Hoffnung aufs Finale daheim haben? Oder sagst du, da muss noch eine Steigerung her, wenn man jetzt bis zum Ende gehen will?
Leverkusen ist schon nochmal ein anderes Kaliber als Celtic, das muss man schon sagen. Die sind fußballerisch dann schon ein bisschen limitierter. Die sind dann vorne ein, zwei Mal schnell vors Tor gekommen, eben mit Kühn über die rechte Seite. Das war schon gut, aber Leverkusen hat schon die viel größere fußballerische Qualität. Da muss man schon schauen. Du hast jetzt auch das Finale der Horm angesprochen. Da glaube ich, dass es von den Bayern schon auch eine große Steigerung noch braucht. Also wir wissen ja, der Turnierbaum steht ja schon so einigermaßen. Das heißt, wenn die Bayern jetzt weiterkommen, wovon ich ausgehe, ich glaube nicht, dass da noch groß was anbrennen wird im Heimspiel gegen Celtic, dann spielt man gegen Atletico oder dann wieder gegen Leverkusen. Und das sind schon nochmal ganz andere Kaliber. Also auch so ein Team wie Atletico, über Leverkusen haben wir schon geredet, haben wir schon oft geredet, aber auch so ein Team wie Atletico steht halt hinten sehr stabil. Da müssen die Bayern schon dann auch aufpassen, auch vor den Leuten so wie Griezmann vorne, das kann dann schon schnell knallen, das ist schon gerade eine wirkliche europäische Topmannschaft, was Celtic jetzt halt nicht ist. Und mir fehlt halt bei den Bayern, dass ich wirklich ernsthaft träumen kann vom Finale daheim, so eine gewisse Dominanz, die man jetzt bei Celtic auch nicht ausgestrahlt hat. Mir hat's gut gefallen, dass die Bayern defensiv besser gestanden haben als bei den Auswärtsniederlagen, die Veko angesprochen hat, wo man dann sich so jedes Mal so schnelle Konter eingefahren hat. Da haben die Bayern schon sehr aufgepasst. Also da haben sie Kimmich sehr defensiv spielen lassen. Goretzka hat sich, also die ganze Mittelfeldzentrale hat sich eigentlich eher auf die Defensive konzentriert. Upamecano war sehr konzentriert. Dyer hat sowieso einen klassischen Manndecker gespielt. Bei den Außenverteidigern war es dann so ein bisschen unruhiger. Vor allem Guerrero hat einige Fehler gemacht, hat nicht so stabil gestanden. Aber Atletico, das wird ein anderes Team und auch die ganzen anderen Gegner, die dann noch kommen können. Wir dürfen nicht vergessen, jetzt wird dann erstmal das Achtelfinale klar gemacht. Das heißt, dann kommt im Achtelfinale eine Topmannschaft, dann kommt im Viertelfinale eine Topmannschaft, im Halbfinale eine. Und gerade sehe ich die Bayern noch nicht da, dass sie wirklich diese absoluten Topspiele gewinnen können. Es war schon eine Steigerung, wie gesagt, zu Aston Villa, zu Feyenoord. Aber da muss schon auch nochmal ein Sprung kommen. Und ich glaube, wir werden dann sehen am Samstag, das ist dann wirklich so ein richtiger Gradmesser. Leverkusen auswärts, auch mit Blick darauf, dass man die auch nochmal in der Champions League kriegen könnte. Und da müssten die Bayern jetzt wirklich mal einen Statement-Sieg setzen, dass man auch sagt, okay, die Saison nimmt jetzt so eine Kurve, wo man sagt, okay, die Bayern sind für die ganz großen Weihen gemacht, weil bisher hat man gut gespielt gegen die schwächeren Gegner in der Bundesliga, war vor allem sehr heimstark in der Bundesliga. Champions League war so eine wackelige Geschichte bis jetzt. Und jetzt muss halt in diesem Mega-Februar, wo ja wirklich große Spiele kommen, dann auch gegen Stuttgart, gegen Frankfurt, da muss dann schon nochmal so ein Uplift kommen, wo man sagt, okay, die Bayern sind jetzt für den Titel auch in der Champions League ein Kandidat. Das sehe ich gerade noch nicht so, aber jetzt diese Spiele werden dann entscheidend sein, dass man sagen kann, okay, die Bayern spielen doch ganz oben mit.
Dann blicken wir auf jeden Fall gespannt auf das Wochenende, ob das Spiel gegen Leverkusen dann eben Dreh- und Angelpunkt wird. Andere Vereine haben es ja vorgemacht, Real Madrid, Mega-Comeback gegen City. Ich glaube, die beiden brauchen dann auch langsam mal so einen Moment, wo man einfach mal den Gegner auch an die Wand spielt, ein bisschen sprachlos macht und sich dann auch wieder rumspricht, dass die La Bestia Negra unterwegs ist, dass die Bayern da Lust haben auf das Finale daheim und die Gegner auch so ein bisschen Angst verspüren. Wir haben jetzt über die aktuelle Lage gesprochen, das hier und jetzt im Februar, natürlich entscheidende Wochen, sehr wichtige Wochen, aber wenn wir auf die langfristige Planung schauen, mit Blick auf den Sommer, dann gibt es auch noch einige Kaderthemen, die die Bayern zu lösen haben und einige sehr große Herausforderungen, vor denen die Bayern stehen, die jetzt eben sich auch in den letzten Tagen, Wochen erst wieder eröffnet haben. Fangen wir an mit dem, ich würde sagen, kleineren Problem, und zwar die Abgänge, die im Kader diskutiert werden. Es gibt wohl zwei Bayern-Stars, Veko, die jetzt den Vertrag in München lieber aussetzen würden, als im Sommer zu wechseln. Es geht aber natürlich um einige Millionen Gehalt und Ablöse, die man dadurch generieren könnte, die extrem wichtig wären für die weitere Transferplanung. Und das sind beides Namen, mit denen man eigentlich überhaupt gar nicht mehr plant in München. Heißt, wenn man könnte, würde man sie wahrscheinlich direkt aus dem Kader streichen, aber die Bereitschaft ist nicht wirklich da, den Verein zu verlassen. Es handelt sich um Gnabry und Goretzka. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen zu der Situation rund um die zwei Namen?
Ja, die beiden Namen sind ja gelten ja schon seit längerer Zeit als Verkaufskandidaten und daran hat sich intern nichts verändert. Auch die Saison zeigt, dass natürlich gerade ein Goretzka, der ja schon abgeschrieben war, sich ein Stück weit zurückgekämpft hat. Aber wenn man ehrlich ist, war das auch den Verletzungsthemen geschuldet, dass er dann nochmal unverhofft die Chance bekommen hat. Aber auch bei einem Gnabry hat man gesagt im Sommer, ja, wir geben ihm nochmal eine Chance. Er ist jetzt topfit, war letzte Saison viel verletzt, er kriegt jetzt nochmal eine Chance in der Kompanie. Und wenn man ehrlich ist, hat er die Chance bisher nicht genutzt. Dementsprechend hast du da einfach zwei Spieler, die schon seit längerer Zeit auf der Beobachtungsliste stehen, und du hast es auch gesagt, und das ist auch kein Geheimnis, bei Goretzka haben es die Verantwortlichen letzten Sommer ja sehr, sehr offen angesprochen, bei Gnabry nicht so offen, aber auch da steht es ganz klar im Raum, das sind Spieler, die den Verein verlassen dürfen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, sollten, müssen, weil sie einfach sehr, sehr viel Gehalt kosten und die Leistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Stichwort, einfach aus Sicht der Bayern-Bosse nicht mehr im Einklang steht. Gerüchten zufolge liegen beide so irgendwo bei 17, 18 Millionen Euro pro Jahr, und das sind dann schon Gehälter, wo ein Spieler, sage ich mal, ja, auf dem Stammspieler- und Leistungsträgerniveau agieren sollte, und das sind beide definitiv nicht. Man darf nicht vergessen, die Bayern haben jetzt mit Palinje letzten Sommer viel Geld für einen Mittelfeldspieler ausgegeben. Man hat Pavlovic sozusagen aus der eigenen Jugend, und man hat jetzt auch einen Tom Bischoff geholt. Das heißt, im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld ist man da eigentlich top aufgestellt. Und da ist natürlich ein Spieler, der so 17, 18 Millionen verdient, aber eigentlich keine Rolle mit den Planungen, spielt sehr, sehr weh. Und bei Gnabry ist es genauso. Du hast auf den Flügel mit Olise und Sané und Coman sehr, sehr viel Konkurrenz. Tell ist quasi erstmal abgegeben. Zaragoza kommt zurück. Also auch da hast du sehr, sehr viele Optionen, die deutlich günstiger sind. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn man einem Brian Zaragoza, der ja in Spanien immer wieder zeigt, dass er das Potenzial hat, wenn man den wirklich mal die Chance gibt, wenn der ein bisschen spielt oder länger spielen kann, dass der durchaus in der Lage ist, die Leistungen abzurufen, die auch ein Gnabry jetzt abruft, aber auf einem ganz, ganz anderen Gehaltsniveau. Und so denken, so ticken auch die Bayern-Bosse. Und es ist ja auch kein Geheimnis, die UEFA und die FIFA veröffentlichen ja die Zahlen ja regelmäßig, dass die Bayern, was die Gehälter angeht, ja zu den Top 5 Vereinen in Europa gehören. Das heißt, man hat nicht nur einen Anspruch, sportlich immer wieder ins Halbfinale, Finale der Champions League vorzurücken, sondern man hat auch einen Kader so aufgebaut, dass man das schaffen kann. Und man gibt sehr, sehr viel Geld aus, und die Bosse haben es auch gesagt in den letzten Tagen, man muss da durchaus ein bisschen kritisch drauf schauen. Man will diese Gehaltsspirale, die in den letzten Jahren entstanden ist, ohne da jetzt ehemalige Vorstände zu blamen, aber es ist auch Fakt, dass unter Salihamidžić und Kahn einfach sehr, sehr große Gehälter bei einer Verlängerung ausgezahlt wurden oder verhandelt wurden. Das will man jetzt stoppen oder will dem entgegenwirken, und deswegen muss man die Gehaltsstruktur optimieren. Und Gnabry und Goretzka sind ja die ersten Kandidaten. Das Problem ist einfach, du hast es gesagt, die beiden Spieler fühlen sich in München beide noch persönlich wohl, haben Verträge bis 26. Das heißt, die gehen noch sozusagen 1,5 Jahre und haben eigentlich keinen Druck, den Verein zu verlassen. Beide wissen natürlich auch, dass das vermutlich nicht mehr reichen wird, solche Verträge abzuschließen. Es gab ja durchaus schon Interessenten für beide Spieler, und da gab es bestimmt auch mal schon erste informative Gespräche, und da wurde denen auch schon gesagt, auf das Gehaltsniveau kommen wir nicht. Und Gerüchten zufolge waren die Bayern ja letzten Sommer ja bereit, sogar so eine Art Teilzahlung als Abfindung zu bezahlen. Sprich, den Spielern wäre eine Summe X geboten oder hätte man gezahlt, wenn sie den Verein verlassen, was ja ganz klar dafür spricht, dass man nicht mehr mit ihnen plant. Und solange man, sage ich mal, gerade so Kandidaten nicht los wird, wird es natürlich schwierig, weiter Topstars reinzuholen. Das ist dann schon so eine Thematik, Stichwort, wir haben keinen Geldscheißer, Uli Hoeneß, er sitzt ja im Aufsichtsrat, der hat das ja alles im Blick. Wenn der sowas öffentlich sagt, dann kann man auch glauben, dass da wirklich was dahinter ist und dass die Bayern einfach ihren Sparkurs, den man vor einem Jahr quasi ausgerufen hat, weiter durchziehen möchten. Und die Verlängerung von Davis, Musiala und potenziell Kimmich, die kosten auch ein bisschen Geld. Also gehaltstechnisch muss man da mit den Altlasten der Vergangenheit zurechtkommen, bevor man die großen Zukunftssprünge machen kann. Und das ist ein Spagat, den man erstmal schaffen muss. Und daran wird Eberl und Freund gemessen. Und das ist aus meiner Sicht keine leichte Aufgabe, die man da zu bewältigen hat in den kommenden Wochen und Monaten.
Ja, das sind alles neue, alte Probleme, nenne ich es immer, Sebastian. Man hat jetzt schon längere Zeit versucht, eine Lösung zu finden, hat jetzt keine gefunden. Siehst du denn noch irgendeinen Weg, wie man da vorher den Exit wagen könnte? Ich meine, bis 26, diese Saison sind dann nochmal 30 Millionen an Gehalt weg, nächste Saison nochmal 30 Millionen an Gehalt, dann sind sie irgendwann ablösefrei, da generiert auch kein Geld. Kann man da nicht schon diesen Sommer irgendeine Lösung finden, wo man eben schon einen sauberen Cut ziehen kann?
Naja, wenn, dann müsste die Lösung ja sein, wie es Veaco angesprochen hat, dass man so eine Art Abfindung zahlt, dass jemand dann aus seinem Vertrag rausgeht. Wie andere Vereine das machen, ist es natürlich ein bisschen die härtere Schiene. Die lassen solche Spieler dann einfach nicht mehr spielen und geben ihnen zu verstehen, du wirst hier nicht mehr gebraucht, such dir bitte einen anderen Verein. Max Eberl hat sich selber in eine relativ komplizierte Situation gebracht, dass er von Anfang an gesagt hat, beim FC Bayern wird es keine Trainingsgruppe 2 geben. So haben ja andere Vereine solche Probleme gelöst, dass sie einfach die Leute dann nicht mal mehr bei den Profis haben mittrainieren lassen. Ich fände das auch nicht gut, wenn man das jetzt bei verdienten Spielern wie Gnabry und Goretzka macht. Aber irgendwie fahren die Bayern in dieser Frage einen ziemlichen Schlingerkurs. Ich dachte dann, okay, die Bayern werden jetzt härter vorgehen am Anfang der Saison, als dann Goretzka nicht im Kader war für das Pokalspiel in Ulm. Da dachte ich mir, gut, jetzt scheinen die Bayern konsequent zu agieren. Vielleicht packen sie ihn gar nicht mehr in den Kader und dann in den nächsten Spielen war er dann wieder dabei. Jetzt ist es eine Situation, wenn wir zurückschauen auf das Spiel gegen Celtic, da spielt er dann im Mittelfeld und kein Palinha, obwohl der ja von seiner Rolle gerade für diese defensive Art hätte gebraucht werden können. Da muss man sehen, dass die Kaderpolitik dann auch irgendwie komisch ist, weil man hat jetzt in Palinha einen Spieler geholt, der ja dieses Problem in der Mittelfeldzentrale dann eigentlich lösen sollte. Der war jetzt verletzt eine Zeit lang, aber jetzt könnte er ja auch mal wieder spielen und dann spielt halt trotzdem Goretzka. Das heißt, man gibt ihm ja schon zu verstehen, du wirst hier gebraucht, du wirst im Playoff-Spiel der Champions League gebraucht. Genauso spielt ja dann Gnabry. Für mich ist so ein Fall auch irgendwie Leroy Sané. Da ist ja auch der Punkt, dass man einerseits sagt, ja, vielleicht reicht der nicht für unsere Ansprüche. Andererseits ist Kompanie ein großer Fan, lässt ihn dann auch spielen in den wichtigen Spielen. Da muss man doch sagen, okay, sind das jetzt die Spieler, die wir brauchen und wollen, weil sie spielen ja gerade, oder sind es die Spieler, die wir loswerden wollen? Dann muss man ihnen ja auch zu verstehen geben, Junge, du spielst hier nicht, für deine Karriere wäre es schlecht, wenn du die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Aber wenn ich jetzt Goretzka wäre oder wenn ich Gnabry wäre, würde ich mir doch auch denken, was, hier ist es doch ganz schön, ich komme in der Champions League zum Spielen, spiele von Anfang an oder werde eingewechselt, bin ganz normaler Spieler der Mannschaft, kriege ein sehr, sehr gutes Gehalt. Die Leistungen sind teilweise nicht entsprechend. Also auch bei Goretzka muss man jetzt sagen, der hat ein anständiges Spiel gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass er den Bayern dieses Spiel gewinnt. Und das muss man halt von einem 17, 18 Millionen Mann dann schon auch mal erwarten. Aber um ihnen zu signalisieren, ihr müsst gehen, ist man halt einfach viel zu nett, will ich mal sagen, weil sie ja einfach spielen. Und wenn sie spielen, dann kann man ja auch nicht die ganze Zeit raussickern lassen, dass das jetzt doch die Verkaufskandidaten sind. Also das ist ein bisschen schwierig und ich glaube, die Bayern hätten da schon einen klareren Kurs fahren müssen. Auch sich auf die neuen Spieler ein bisschen mehr verlassen. Also wenn wir zurückdenken, Saragossa wurde ja gerade geholt, um so Leuten wie Sané und Gnabry Druck zu machen. Anscheinend hat man dann doch nicht gut genug gescoutet oder wusste nicht, was er für ein Typ ist, weil dann schickt man ihn wieder weg. Eigentlich hätte man ja einen anderen wegschicken sollen. Also da ist mir das ein bisschen zu sehr Schlingerkurs und ich kann total verstehen, dass jetzt ein Gnabry oder ein Goretzka sich nicht denken, oh, hier muss ich schnell weg, weil es läuft ja irgendwie. Das heißt, am Ende werden die Verträge aussitzen und sind ja dann noch in der Superposition, in der wirtschaftlichen Superposition, dass sie dann ablösefrei sein werden, dem Verein dann auch wieder nichts einbringen können und sich dann endlich einen neuen Verein suchen können, wo sie dann wahrscheinlich auch wieder ganz gut verdienen. Also handelt der Verein halt auch nicht wirtschaftlich klug.
Ja, man hat es ja vielleicht, kurzer Einwand noch von mir, man hat es ja jetzt im Winter bei Man United gesehen, ne, mit Marcus Rashford. Das war auch ein Riesenthema auf der Insel. Da gab es jeden Tag Schlagzeilen, da hatte Amorim ihn einfach von heute auf morgen aus dem Kader gestrichen. Das war ein Riesendruck, der hat ihm auch standgehalten. Aber so kannst du das, wenn du das wirklich willst, auch machen. Du kannst die Spieler wirklich aus dem Kader rausnehmen und sagen, es reicht nicht mehr, wir planen nicht mehr mit ihm. Und damit gibst du ihm ein ganz klares Signal und schiebst den Ball auch zum Spieler rüber und sagst dann, okay, will er jetzt seinen Vertrag aussitzen? Wir hatten ja so einen Fall ja mal bei Schalke oder Köln, wie hieß der Kollege Albert Streit, der dann gesagt hat, nö, die 2,5 nehme ich mit und ich hocke auf der Tribüne. Ich glaube nicht, dass Gnabry und Goretzka das so weit darauf ankommen lassen würden, sondern sind ja beide mit Ende 20 ja noch, sage ich mal, in ihrer Prime oder in ihrem besten Alter. Aber das so wie Sebastian sagt, das machen die Bayern nicht. In Barcelona wird ein Fati auch nicht, ja, ein Ansu, der da als Topverdiener ist vom Flick auch knallhart ausgemustert und spielt nicht. Also da gehört das Stück weit ein bisschen Härte dazu. Und so wie du es gesagt hast, da muss man das dann auch, wenn man A sagt, muss man B sagen. Ja, wenn man sagt, im Sommer Goretzka ist in Ulm nicht dabei und wir planen nicht mit ihm, dann muss es wirklich durchziehen, muss ein Pavlovic durchspielen lassen. Der hat sich dann verletzt, klar. Aber du darfst dann nicht mehr wieder die Spieler zurückholen, weil dann ist es einfach nur so ein, Hühnhot, mal so und dementsprechend bin ich da auch so ein bisschen, was diese beiden Spiele angeht, von der Entscheidungen oder von den Entscheidungen der Verantwortlichen nicht wirklich überzeugt, ja.
Ja, wir halten fest, in Bayern fehlt auf jeden Fall eine ganz klare Linie. Ich habe eingangs von kleinen Problemen gesprochen, jetzt kommen wir auf die etwas größeren Probleme und leider hängt es irgendwo auch zusammen. Und das, ja, die finanzielle Situation der Bayern sieht auch nicht so rosig aus wie die letzten Jahre. Einerseits dadurch, dass man vielleicht die Probleme auch verschleppt hat, eben nicht so knallhart war, wie man hätte sein können, wie es andere Vereine machen. Jetzt kam die Woche auch die Meldung auf, dass man im Sommer keine Top-Transfers tätigen kann, obwohl wir immer wieder von Top-Transfers gesprochen haben. Es waren Namen wie Xavi Simmons, Florian Wirtz und Co. im Gespräch. Jetzt scheint es so, als ob kein einziger dieser Namen realistisch realisierbar ist, Virko. Man spricht schon von roten Zahlen in München, die tendenziell bei der nächsten Jahreshauptversammlung präsentiert werden könnten. Wie ernst ist denn die Lage des FC Bayern wirklich, wenn man auf der einen Seite liest, dass man Rekordumsätze hat, auf der anderen Seite plötzlich aber die Meldungen kommen, dass man nicht einmal mehr Transfers in Höhe von 50, 60 Millionen Euro Ablöse tätigen kann, weil eben das Gesamtpaket dann die finanziellen Möglichkeiten übersteigt?
Ja, also ich bin ja jetzt kein Buchhalter an der Siebener Straße, aber dass die Berichte, dass die Bayern wirtschaftlich sehr, sehr haushalten müssen, die glaube ich, denen kann man schon Glauben schenken, weil die Verantwortlichen haben es ja diese Woche auch gesagt, dass man da sehr, sehr drauf schaut. Und warum sagt man denn sowas oder warum schaut man drauf, weil man natürlich drauf großen Wert legt in München, dass man immer mal wieder einen Gewinn ausweist. Also ich glaube, das spielt in München, auch wenn es ein Sportverein ist und der sportliche Erfolg im Fokus steht, sind da gerade so Herren wie Herr Niederich oder Herr Dresen, die ja beide, sage ich mal, aus einem wirtschaftlichen Bankerumfeld kommen, da schon sehr darauf geachtet, dass die AG einen Gewinn ausweist. Und du hast es auch gesagt, auf der einen Seite hat man vor kurzem, vor 2, 3 Monaten, einen Rekordumsatz verkündet, mit wo man die Schallmauer der 1 Milliarde als Gesamtverein, also der Profibereich der AG, aber auch der EV sozusagen, da gehört auch noch der Basketballbereich dazu, darf man nicht vergessen, aber trotzdem, der Verein hat 1 Milliarde quasi überschritten. Aber wenn man ganz genau hinschaut auf die Zahlen, dann bleibt da sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig von über. Also irgendwie Gewinn sozusagen nach Steuern lag dann so bei 40, 50, 60 Millionen, glaube ich, beim FC Bayern. Und das ist ja dann schon im Verhältnis zu 1 Milliarde Euro Umsatz und 60 Millionen Gewinn ist es dann doch nicht gerade, sage ich mal, die beste Marge. Und das ist einfach darauf zurückzuführen, dass der Profifußball, der Profisport einfach ein sehr, sehr personallastiges Geschäft ist. Wir hatten es gerade thematisiert. Die Gehaltskosten der Bayern liegen irgendwo so bei 300 bis 340 Millionen Euro und das ist einfach dann schon über ein Drittel des Umsatzes, der da sozusagen allein für 24, 25 Profispieler drauf geht. Da hast du keinen Trainer, da hast du keine Mitarbeiter, da hast du keine anderen Kosten, die da natürlich anfallen. Genau, man darf nicht vergessen, die Bayern haben in den letzten Jahren, und so bitter es klingt, aber die Bayern haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel Geld einfach verbuddelt für nichts. Ja? Also ich denke da an die ganzen Abfindungszahlungen an die Trainer. Wir wissen, dass ein Nagelsmann sehr, sehr viel Geld erhalten hat, weil er einen langfristigen Vertrag hatte. Wir wissen auch, dass ein Thomas Tuchel viel Geld erhalten hat und auch ein Kahn und Salihamidzic sind nicht gegangen, einfach so, sondern die hatten alle laufende Verträge. Und wenn man das alles mal so runterschreibt, dann kommt man da auf ein nettes Sümmchen, wo man sich schon so einen Dreiviertel Florian Wirtz leisten könnte wahrscheinlich. Und das ist einfach der Punkt. Die Bayern können auch nach den letzten Jahren, wir sind da auch ein Stück weit verwöhnt, muss man auch sagen, es gehört auch zur Wahrheit hinzu, die Bayern haben in den letzten Sommern meines Wissens so immer im Schnitt zwischen 150 Millionen Euro ausgegeben für neue Spieler. Mal war es ein Kane, dann war es ein Palinha, der gekommen ist, ein Olise, die haben auch viel Geld gekostet. Und dementsprechend muss man da jetzt ein bisschen drauf schauen. Und wenn man guckt, ja, man hat auch verkauft, aber nicht unbedingt zu den Summen, wie man es so vielleicht erhofft hätte. Also ein Masraoui und De Ligt, den man verkaufte letzten Sommer, die gingen, glaube ich, in Summe so für 55, 60 Millionen Euro weg. Dann hat man noch ein paar Jugendspieler, da hat man auch noch eher Glück gehabt, Stichwort Zirkse, wo man nochmal so 20 Millionen, wo einfach quasi in den Schoß gefallen sind, weil Mensch da gesagt hat, wir zahlen da diese 40 Millionen Euro. Und auch bei Tillmann hat man nochmal für einen Spieler, der schon weg war, nochmal gutes Geld bekommen. Aber unterm Strich waren es jetzt auch nicht die Riesenverkäufe und auf die ist der FC Bayern einfach angewiesen. Und dementsprechend scheint es so, als müsste man kommenden Sommer, wenn man sich nicht von die, sage ich mal, Verkaufskandidaten trennt, kleinere Brötchen backen muss. Und es gab ja auch schon Berichte, dass die Bayern gar nicht so unfroh sind, wenn Florian Wirtz diesen Sommer nicht kommen kann oder kommt, weil es einfach sonst eng werden würde. Und dementsprechend ist das Thema Finanzen ein großes Thema, das Thema Gehaltsstruktur ist ein großes Thema. Und es scheint momentan so, dass erst ein großer Name kommen kann, wenn ein großer Name geht. Mehr Platz haben die Bayern nicht und mehr Geld haben sie auch nicht.
Ja, Sebastian, wie klingt es in deinen Ohren? Ich meine, wenn man auf die anderen Top 5 Vereine der Welt schaut, dann hört man da jetzt ja nicht wirklich die gleichen Probleme raus. Wie verhält man sich dann als FC Bayern München im Sommer, wenn man weiß, hey, hier ist eigentlich gar kein Geld, um groß shoppen zu gehen? Greift man dann nach ablösefreien Spielern? Hält man sich dann ein Jahr zurück? Was könnte die Lösung der Bayern sein?
Ja, wenn man jetzt wirklich so sparen muss, ist wahrscheinlich schon die Lösung ablösefreie Spieler. Das machen ja auch viele Top-Clubs. Ich denke da an Juventus, die da wirklich geschaut haben, wo kriegt man da ein Schnäppchen hin. Für mich könnte beispielhaft sein, so ein Transfer wie Tom Bischoff, der einfach ein hochtalentierter deutscher junger Spieler ist, der nicht viel Gehalt kriegen wird für Bayern-Verhältnisse. Und dass man da schnell zugreift, das könnte natürlich schon irgendwie so eine Lösung sein, dass man bei Bayern wieder auf junge Spieler setzt, die vielleicht nicht so teuer sind. Aber auch da wieder Schlingerkurs, weil man hatte ja einen Mathys Tel, man hätte ja einen Saragossa gehabt und hätte sagen können, okay, wir setzen wirklich konsequent auf solche Leute. Dann hat man sie geholt oder hatte sie da und hat dann diese Spieler weggeschickt und eben nicht die Gnabrys oder die Goretzkas. Ich denke, das könnte schon ein Weg sein für den FC Bayern, wenn man es jetzt schafft, mit Jamal Musiala zu verlängern, und dann hätte man mit Florian Wirtz, wenn es diesen Mega-Deal dann wirklich doch geben würde, wirklich ein feines, junges Top-Mittelfeld, und wenn man das dann noch würzen würde mit vielen anderen Spielern aus dieser Generation, die man dann ein bisschen wachsen lässt, eben wie so einen Tell, wie so einen Saragossa, dann wäre das für mich schon ein Weg für die Zukunft. Dann hätte man vorne ja auch nur noch wahrscheinlich 1 oder 2 Jahre so einen absoluten Topstar wie Harry Kane. Vielleicht müsste man sich dann im Sturm auch nach jemanden eher in dieser jüngeren Alterskohorte suchen. Also es wäre schon ein Weg, aber mir fehlt irgendwie der Glaube, dass man diesen Weg dann konsequent geht, weil dann zahlt man ja jetzt zum Beispiel für den Kimmich, muss man ja, wenn man ihn halten will, was ich auch einen guten Schritt fände, muss man ja trotzdem wieder sehr, sehr viel Geld zahlen und hätte dann ein sehr großes Gehaltsgefälle. Und wenn dann so ein Tom Bischoff mal, ich schaue jetzt mal in die Zukunft, 1, 2 gute Jahre hätte, dann sagt er ja auch, ich will jetzt aufsteigen und meine Gehaltserhöhung kriegen und dann so viel verdienen wie ein Davis. Das heißt, ich glaube auch mit diesen Verlängerungen, die jetzt anstehen oder die jetzt schon gemacht wurden, Stichwort Davis, hat man schon wieder so dieses Beispiel gesetzt, dass man ein Gehaltsgefälle hat, das eine sehr, sehr große Schere hat in der Mannschaft, und das gibt dann immer Probleme. Also ich glaube, dass die Bayern einfach am Ende doch nicht bereit sind und bei ihren Ansprüchen sich das vielleicht auch nicht leisten können, da wirklich auf einen Kurs zu setzen, wo man viele Spieler hat, die deutlich weniger Gehalt haben als die anderen. Also es ist schwierig zusammengefasst. Man muss jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Bayern-Führung selber noch gar nicht so richtig weiß, wie sie auf dieses Problem wirklich reagieren soll, auf lange Sicht.
Ja. Angespannte finanzielle Lage, klar ist, die Gerüchte werden trotzdem nicht von heute auf morgen abreißen. Ich glaube, da werden die Bayern natürlich trotzdem hier und da schauen, was realisierbar ist, unter welchen Konditionen, Modalitäten und Co. Und da wird man schauen, wie man das Problem bis zum Sommer angepackt bekommt. Vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Abgänge, mit denen man aktuell gar nicht noch rechnet. Fakt ist aber, die finanzielle Lage ist angespannt. Es wird spannend sein, ob die Bayern eben diese Top-Transfers realisieren können. Da werden wir natürlich weiterhin drauf blicken, halten euch auf fcbinside.de und in der fcbinside-App selbstverständlich auf dem Laufenden. Freuen uns jetzt auf das Topspiel am Wochenende, hoffen natürlich auf einen Sieg und sehen uns dann hoffentlich mit 3 Punkten in der Bundesliga und dem Playoff-Rückspiel-Sieg kommenden Freitag wieder. Bis dahin, Servus.